Ich habe ihn gefragt. Da hat er die Augen weit geöffnet. Ich habe ihn gefragt, wie es ihm gehe. Da hat er die Augen weit geöffnet, sagte Mutter. Die Rotbuche ein paar Meter vor uns leuchtete. Die Sonne wärmte mein Gesicht auf dem Balkon meiner Eltern. Dein Vater entweicht. Ich schaute zur Mutter, der Geschmack des Kaffees in meinem Mund. Ihre ganze Kraft, ihre Arbeit, ihr Denken, ihr ganzes Geld, alles habe sie eingesetzt, um ihn am Leben zu halten, um ihm die Last zu nehmen. Aber sie ließe sich nicht nehmen. Seit fast 10 Jahren, seit jenem Sommer, da wir ihn zurück nach Deutschland gebracht hätten, sprachen die Ärzte von Wunder. Das Kleinhirn sei nun einmal tot. Tot. Das heiße irreversibel zerstört. Und doch ließ meine Mutter keinen Versuch ungenutzt, brachte ihn zur Reha, ihn, einen Körper, der sich nicht bewegte, schnallte ihn auf einen Rollstuhl. Ihr Mund verzog sich, als sie von dem Rollstuhl sprach. Mit welchem Recht habe ich das alles getan? Fragte sie. Mit dem Recht der Hoffnung, sagte ich. Hör auf mit diesen Dingen, sagte Mutter. Es gibt kein Recht der Hoffnung und auch kein Recht der Liebe. Es gibt nur das Recht des Verstandes. Sie klopfte sich mit der Faust gegen den Kopf. Kaffa, sagte sie. Kaffa, habe ihr Vater, mein Großvater immer gesagt. Kaffa, Kopf. Kaffa heißt Kopf auf Türkisch. Kaffa ist gewaltiger als Kopf. Ich denke nicht an einen Schädel. Kaffa ist ein schwarzes Licht. Der Schatten in der Fuge der Schädelplatten ins Unendliche vergrößert. Kaffa ist die Traurigkeit über das Verlorensein in der Welt angesichts der Unzulänglichkeit des menschlichen Verstandes. Kaffa, sagte Großvater und klopfte mit geballter Faust gegen seinen Schädel. Kaffa, sagte Mutter. Ich stellte mich ans Bett von meinem Vater. Merhaba, Baba, sagte ich. Rief ich vielmehr, damit er mich hörte. Erzählte ihm, dass ich eben angekommen sei aus Berlin. Er hatte ein großes Gesicht, ich hatte ein schmales. Und doch sah ich etwas von mir in ihm. Er war nicht alt, als er fiel, aber jetzt? Jetzt wirkte er zerbrechlich. Eine Idee des Greises, der er niemals sein würde. Seine Lippen wurden dünner. Ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte. Meine Stimme klang fremd in diesem Raum. Wir sahen uns an. Der Apparat mit der beigen Flüssigkeit, die ihn ernährte, stand wie immer neben seinem Bett und brummte alle paar Minuten leise auf und schob eine kleine Menge der Flüssigkeit durch den durchsichtigen, schmalen Schlauch, der in seinen Bauchnabel führte. Dieser Apparat war es, der ihn am Leben hielt. Vater hatte gern gegessen, mit unstillbarem Appetit. Er wollte, er musste große Bissen nehmen, um zu kompensieren, was in früherer Zeit gefehlt hatte. Jetzt bekam er kleine Dosen. Sie berührten seine Zunge gar nicht. Die kannte nur noch den Geschmack von Luft und Befeuchtungsmitteln, Zitrone oder Hagebutte, sofern sein Geschmackssinn noch vorhanden war. »Haben wir einen Koran hier?«, fragte ich meine Mutter. »Natürlich«, sagte sie. »Was möchtest du damit?« Ich folgte ihr ins Wohnzimmer, wo sie den Koran aus dem Bücherregal zog. Ein großes Buch mit rotem Ledereinband und eingestanzter goldener arabischer Kalligraphie sowie lateinischen Buchstaben, die auf Türkisch Titel und Übersetzer angaben. Im Zentrum jeder Doppelseite fanden sich die arabischen Verse, drumherum die im Vergleich bürokratisch wirkende türkische Übersetzung. Ich erinnerte mich an dieses Buch. In meiner Kindheit hatte ich es schon einmal gesehen. Es stand neben der alten Ausgabe des Brockhaus, die mir Vater so ans Herz gelegt hatte. Diesen Koran, mit dem ich jetzt an seinem Bett stand, hatte er mir nie gezeigt. »Darf ich dir aus dem Koran vorlesen?«, fragte ich Vater. Er schloss die Augen und öffnete sie. Ich las. »Im Namen des absolut Gnädigen, Gnadevollen, im Namen Gottes. Jedes Lob richte sich an ihn, den Herrn der Welten, den absolut Gnädigen, Gnadevollen. Er ist es, der über den Untergang der Welt verfügt. Allein zu dir beten wir, nur um deine Hilfe bitten wir. Weise uns den rechten Weg, jenen derer, die in deiner Gunst stehen, und nicht jenen derer, die deinen Zorn wecken, die in die Irre gehen. Stimmt es, fragte ich Vater, dass du als Kind den Koran auswendig rezitiert hast? Er schloss die Augen und öffnete sie. Ich verstand kaum, was ich davor las. Was hieß Rahman und Rahim? Das sind zwei der 99 Namen Gottes, sagte Mutter. Ich schrieb Mona eine Nachricht, und sie schaute für mich in einem Wörterbuch ihrer Fakultät nach. Sie antwortete, dass beide Wörter denselben Ursprung hätten, aber Rahman nur in Zusammenhang mit Gott Verwendung finde, während Rahim auch die Gnade eines Menschen gegenüber seinem Nächsten meinen könne. Im Deutschen werde in einigen Übersetzungen Allerbarmer für Rahman und Barmherziger für Rahim gesetzt. Der erste Name sei umfassend und mit metaphysischer Gerechtigkeit konnotiert, der zweite mit Nächstenliebe. Mit dieser Erklärung waren das in der Tat zwei Namen Gottes, die ich vor meinem Vater aussprechen wollte. Denn ich wünschte ihm die Gnade des Universums nach der Grausamkeit des Irdischen, und ich wollte ihn umarmt wissen. Allerbarmer, in dem das Absolute steckte, und Barmherziger, in dem das Liebevolle mitklang, schienen passende Übersetzungen zu sein, zumal sie über die A und R auch eine phonetische Nähe zum Original aufwiesen. Doch wenn ich ehrlich war, hatten die Wörter Erbarmen und Barmherzig wenig mit meiner Welt zu tun. Barmherzig war für mich nicht stärker als etwas aus tiefstem Herzen empfinden, und Erbarmen war kein Wort, das ich in einem für mich ernsten, existenziellen Zusammenhang anwenden konnte. Es war ins Ironische abgerutscht. Wenn ich hungrig war und jemand schnappte das letzte Stück Pizza weg, mochte ich um Erbarmen flehen, aber nicht angesichts eines Vaters, der das Leben loslassen wollte. Ich wünschte mir für meinen Vater metaphysisch absolute Gnade, im Sinne höchster, wohlwollend anteilnehmender Gerechtigkeit und ein Aufgenommenwerden voller warmer Gnade. Rahman und Rahim bedeuteten hier der absolut Gnädige und der Gnadenvolle. Keinen dieser Gedanken erwähnte ich meinem Vater gegenüber, den Koran in der Hand, an seinem Bett stehend. Das hier war keine Übersetzungsübung. Das hier war der Versuch, ein tieferes Empfinden zu erkunden, an einem Ort, der auf der Strecke vom Verstand zum Herzen lag, auf dem Weg von mir zu meinem Vater, der mir einmal gesagt hatte, nichts stehe zwischen mir und dem Glauben, keine Instanz außerhalb des tiefsten eigenen inneren Wissens. Um die heiligen Verse, die meinen Vater als Kind eingenommen hatten, vorzulesen, um einen Ton zu finden, der uns verband, jenseits der Zeit und Sterblichkeit, musste ich sie in meine Sprache übersetzen. Nicht nur in meine konkrete Sprache, mit einer Grammatik und einem Vokabular, sondern an jene vorsprachliche Stelle in mir, die überhaupt erst nach einem Ausdruck suchte. Ich wollte verstehen, wie mein Vater diese Verse vernommen hatte als Kind. Ich wollte an seiner Stelle empfinden und nicht an Stelle von ihm. Also nicht das, was er empfunden hatte, sondern das, was ich empfinden würde. Das hieß eben nicht, die Worte zu vernehmen, die er auswendig gelernt hatte, sondern meine eigenen Worte zu finden, damit Vater spürte, dass ich wusste, was ich sagte. Damit es ihn in seinem Herzen erreichte, wenn ich mich abwandte von dem Weg derer, die in die Irre gehen. Denn ich wollte Gnade für meinen Vater, eine umfassende, die über ihn hinausragte, und nur im Verstehen gab es Gnade. Das Verstehen gelang kaum mit dem Verstand allein. Am Abend stand ich wieder einmal vor der Glastür des Balkons, in der ich als Kind mein Spiegelbild betrachtet hatte und vor der ich auch meinen Vater schon ins Dunkel der Nacht hatte starren sehen. In der Nacht, wenn es drinnen heller war als draußen, wurde sie zum Spiegel, und ich schaute auf mich. Ein Hologramm in unserem Wohnzimmer, das sich auf dem Glas über die schwarzen Bäume und die fernen Lichter der Hinterhoffenster legte. Vater hatte damals hinaus in die Nacht geblickt. Mich warf die Nacht zurück auf mich selbst. Monas schwere Haare fielen schwarz und glänzend in ihr Gesicht. Sie verdeckten nur das rechte Auge, während das linke, dunkelbraun, fast schwarz, stechend und bedrohlich in mich hineinschaute. So hatte ich sie kennengelernt, in jenem Café am Görlitzer Bahnhof, in einer Nacht mit Rotwein, Qualm und Worten unbekannter Dichter, die jugendlich auf einem riesigen Ledersofa in der Ecke hockten. Sie hatte mich mit nach Hause genommen und mir Premier Amour von Beckett vorgelesen. Ich bringe meine Heirat, zu Recht oder zu Unrecht, zeitlich in Zusammenhang mit dem Tod meines Vaters. Ein Satz, der sich in mich einschrieb, da Mona sich, sei es Zufall oder nicht, an dem Tag von mir trennte, an dem Mutter mich nach Hannover rief, weil Vater seine Augen nicht mehr öffnen würde. Mona sagte, Farouk Farrokhzad und Samuel Beckett, mehr brauche die Welt nicht. Ob ich Murphy von Beckett gelesen hätte? Murphy sitze nackt und gefesselt in einem Schaukelstuhl und versuche nur noch im Geiste zu leben. Er bewegt sich gar nicht mehr? Fragte ich. Er schaukelt, sagte Mona. Im Halbdunkel dieser Hinterhauswohnung glänzte ihr nackter Rücken im Nachttischlicht, als sie sich nach Farouk Farrokhzad im Regal streckte. Nachdem ich ihre Wohnung verlassen hatte, lief ich zu dem weißen Golf 3, den Mutter vor einiger Zeit von der Abwrackprämie des roten Ford meines Vaters gekauft hatte. Es hieß, der vorherige Halter habe bei der Einfahrt in seine Garage in eben diesem Wagen einen Herzinfarkt erlitten. Einmal kam Mona mit zu meiner Mutter und meinem Vater, aber ihn bekam sie nicht zu Gesicht. Sie saß im Wohnzimmer meiner Mutter, zusammengekauert neben mir, hatte die Hände zwischen die Knie genommen, knetete sie. Der Kopf war vorgebeugt, fast eingerollt. Ich verstand nicht, was sie hatte. Für mich war das mein Zuhause, viel mehr als die kalte, möbelkarge Wohnung, die ich mit Vince in Berlin bewohnte. Hier war ich aufgewachsen. Hier hatte ich geliebt, meine Gedichte geschrieben. Es klingelte an der Tür. »Das muss Sebastian sein«, sagte meine Mutter und stand auf. Ich hörte meine Mutter im Flur sagen, »Oh, du bist es, Seid.« Ich hatte mit Sebastian gerechnet. Ich lief zur Wohnungstür. Tatsächlich. Dort stand mein Onkel. Er sah mich, sagte, »Wie schön, Yunus ist auch hier.« »Hallo, Amja«, sagte ich. »Wir sind gerade angekommen. Ich habe eben Tee eingeschenkt.« Mein Onkel zog die Schuhe aus. Ich lief zurück ins Wohnzimmer, flüsterte Mona zu, dass zufällig mein Onkel gekommen sei. Ein außergewöhnlicher Besuch. Ich könne an einer Hand abzählen, wie oft ich ihn in meinem Leben gesehen hätte. Mein Onkel kam ins Wohnzimmer, schaute überrascht zu Mona. Ich sagte, »Das ist Mona, meine Freundin.« Mona stand auf, gab ihm die Hand. Ich holte ihm Tee aus der Küche. Mutter fragte ihn, ob er ihr helfen könnte, eine kleine Wohnung in Berlin zu finden. Erst einmal als Investition, später wolle sie dort auch wohnen. In den nächsten 10 Jahren würden sich die Wohnungspreise dort mindestens verdreifachen, sagte sie. Wer jetzt nicht ein bisschen Geld zusammentreibe, um sich etwas zu sichern, müsse später sehen, wo er bleibe. »Meinst du?« fragte mein Onkel. »In Deutschland sei doch immer alles recht stabil.« Ich hatte mich zurück zu Mona gesetzt, die sich an ihrem Teeglas festhielt und mich ab und zu anschaute. Es war ein Geheimblick, den niemand verstand außer mir. Auf alle anderen, in dem Fall meine Mutter und meinen Onkel, wirkte sie sicher wie die selbstbewusste Frau, die sie immer zu sein schien. Ich versuchte ihr mit meinem Blick zu sagen, »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Diesem Augenblick kommt gar nicht so eine große Bedeutung zu, wie du gerade glaubst. Niemand hat etwas zu sagen, zu bewerten, zu denken. Niemand, außer meiner Mutter.« Monas Blick sagte mir, dass meine Rede ohne Worte bei ihr ankam. Das war der Moment, in dem wir begriffen, dass wir ohne zu sprechen miteinander kommunizieren konnten. Mein Onkel hatte seinen Tee noch nicht angerührt, niemand von uns. Da klingelte es wieder. Diesmal öffnete ich die Tür, es war Sebastian. Er war etwas kleiner als ich, wirkte auf mich aber größer, weil er der Pfleger meines Vaters war und ich nur ein Student, fast noch Schüler. Sebastian hatte kurzes blondes Haar, ein gelb schimmerndes Blond. Die Haut seiner Stirn und der Wangen glänzte. Er wirkte brav, wie ein Büroangestellter. Nur am Nacken und an den Oberarmen, wenn er seine Jacke auszog, erkannte ich die Kraft, die es brauchte, um täglich mehrfach einen Körper wie den meines Vaters zu drehen und zu wenden. Stets hatte er ein Lächeln im Gesicht, das einen beschwichtigte. »Hallo, Yunus«, sagte er mit seiner dünnen, liebevollen Stimme. »Komm, wir schauen mal, wie es deinem Vater geht.« Ich blickte vom Flur aus ins Wohnzimmer. Meine Mutter nickte mir zu. Mein Onkel kam ebenfalls, um Vater zu sehen. Mona gab ich per Blickkontakt zu verstehen, dass sie sitzen bleiben solle, dass sie nicht mit zu meinem Vater kommen brauche, in den Raum mit Infusionsflaschen und Ernährungsgeräten. Mutter, Onkel und ich folgten Sebastian in das ehemalige Schlafzimmer meiner Eltern. Es roch nach Arnika. Dort lag Vater in einem Krankenhausbett mit verstellbarem Seitengitter. Unter dem Bett hing die Tüte für Urin, aus der ein Schlauch unter die Bettdecke führte. Vater war ein Hügel im Licht, das durch die großen Südfenster, durch die Vorhänge aus Mull in den Raum fiel. Wir traten alle näher heran. Mutter, die am häufigsten in diesem Raum war, öfter als ich und häufiger als Seid sowieso, aber auch regelmäßiger als Sebastian oder die anderen Pfleger aus seinem Team, blieb in Schwellennähe stehen. Sie war es, die uns die Räume meines Vaters öffnete, sie war es, die sie auch wieder schließen konnte. Die Person vor uns war zuallererst der Mann, den sie pflegte, der Vater ihres Sohnes war, für den sie in dieses Land gekommen war und ihre Promotion abgebrochen hatte, wie sie einmal gesagt und sich dann korrigiert hatte, dass sie natürlich nicht für ihn gekommen war, sondern zu ihm, zu einem Lebensmodell, ihrem Wunsch entsprechend, ein relativer Wunsch allerdings. Das, was unter gegebenen Bedingungen jener Zeit, jenes Ortes und jener, nämlich ihrer Familie, denkbar gewesen war. Wie so oft sei die Entscheidung dafür eher die Ablehnung von etwas anderem gewesen. Für Deutschland hieß nicht für Deutschland, sondern gegen die Türkei. Für eine Kernfamilie hieß nicht für Vater, Mutter, Kind, sondern gegen eine Großfamilie mit sich wichtiggebenden und immer bevorzugten Brüdern. Das Besondere an Deutschland war, dass es im Gegensatz zu den USA zwar weit weg von der Türkei lag und gleichzeitig zur Not auch nah. »Das sei alles ihre Wahl gewesen«, sagte sie. Nun stand ich in diesem Raum vor meinem Vater. War auch das ihre Entscheidung gewesen? Zumindest hatte sie bestimmt, dass dieses Schlafzimmer, das ihres war, jetzt der Pflegeraum jenes Mannes sein sollte, mit dem sie 15 Jahre zusammengelebt hatte, bevor er fiel, und den sie seither pflegte, seit 10 Jahren. Sie wählte Sebastian aus. Sie organisierte dieses Bett, das ein Vermögen kostete. Das war das Leben, das sie unter nun neuen, anderen Gegebenheiten meinem Vater bieten konnte. Sie war es, die es ihm bot, nicht sein Bruder, nicht sein Sohn und auch nicht der Staat, der ihm schon einmal das Leben gerettet hatte. Sie, seine Frau. Niemandes Frau. Sebastian schob einen durchsichtigen Plastikschlauch durch die Öffnung im Kehlkopf und saugte den Schleim der letzten 2 Stunden ab. Ein Röcheln und Gurren war zu hören. Er lief auf die andere Seite des Bettes und warf einen Schatten auf Vater. Ohne Gegenlicht sah ich Vaters Haut, die aussah wie Wachs und glänzte. Ich sah sein sprödes weißes Haar. Es war mittlerweile ganz weiß. Es war geschnitten und gekämmt, würdevoll nach hinten. Wie er es sich wünschte oder wie Mutter wusste, dass er es gerne hatte. Er war glatt rasiert. Ich hatte einen 3-Tage-Bart, der älter als 3 Tage war, aber Vater war rasiert. Selbst hier, seiner Fähigkeit, sich zu bewegen, beraubt, sorgte Mutter dafür, dass er würdevoll und eitel, fast majestätisch dalag. Sebastian schaute zu mir. Trotz Gegenlicht erkannte oder erahnte ich wenigstens seinen liebevollen Blick. »Komm nur«, sagte er. Ich trat an Vaters Kopfende. Onkel Seth stand jetzt am Fuß des Bettes. Das Gerät, das meinen Vater ernährte, ein würfelförmiger Apparat, angebracht an einem Metallständer, summte. Die hellbraune Flüssigkeit floss aus der Infusionsflasche in ihn hinein und wurde in einprogrammierten zeitlichen Abständen über einen Schlauch durch den Bauchnabel direkt in seinen Magen abgesondert. Eine Nabelschnur aus Plastik. Ich beugte mich zu Vater vor. Er richtete seine dunkelbraunen Augen auf mich. Das rechte Augenlid hatten sie zugeklebt, weil das Auge angefangen hatte auszutrocknen. Nur noch eine kleine, runde Öffnung war zurückgeblieben, durch die seine Pupille zu sehen war. »Merhaba, Baba«, sagte ich. »İstiyor musun beni?« Meine Mutter sagte von hinten, ich müsse lauter sprechen, er höre immer schlechter. Aber mein Vater hatte schon die Augenlider zusammengedrückt. Er bejahte. Er hörte mich. Ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte. Sollte ich von der Uni erzählen? Von den Kursen, die ich belegte? Von meiner Freundin? Wo sollte ich anfangen? Und konnte man das Anschreien eines erstarrten Körpers erzählen nennen? Konuşsana oğlum, sagte meine Mutter ungeduldig. Aber was gab es zu sagen? Und warum klang meine Sprache hier fremd? War es, weil ich Türkisch sprach? Türkisch mit ihm, mit dem ich sonst immer Deutsch gesprochen hatte. Vielleicht ging es gar nicht so sehr darum, was ich erzählte. Keine Geschichte, sondern Leichtigkeit, etwas zum Lachen. Aber Vater, der einmal schallend lachen konnte, so laut, dass alle Nachbarn ihn hörten. Vater, der dem lautmalerischen türkischen Wort für schallendes Gelächter, Kahkaha, ein Bild und einen Klang gab, konnte ja gar nicht mehr all die vielen Muskeln im Gesicht betätigen, die sich für ein Lächeln bewegen mussten. Sein Mund weinte. Das Weinen des Mundes war ein Krampf. Sein Mund lachte nicht mehr. Ich legte die Hände auf das Seitengitter, beugte mich zu ihm vor, sagte, was offensichtlich war, nämlich, dass ich Mutter besuchte, dass ich nicht lange bleiben würde, weil ich zur Uni müsse. Vater schloss die Augen. Sebastian hob die Decke an. Vaters Schenkel waren dünn. Die Oberschenkelknochen drückten sich durch die Haut. Die Knie und die Füße wirkten überproportional groß. Der Oberschenkelknochen war ein feines Band, das sich an der Außenseite seines Schenkels vom Knie zur Hüfte streckte. Wenn durch ein Wunder Vater jemals wieder die Motorik seines Körpers steuern können sollte, diese Beine würden ihn nicht tragen. Er hatte sie seit 10 Jahren nicht gerührt. Sie müssten sich erst wieder an Bewegungen gewöhnen. Sebastian drehte ihn auf die Seite und betrachtete seinen Rücken. »Die Stelle verheilt langsam«, sagte er zu meiner Mutter. Er legte ein Kissen zwischen die Beine meines Vaters und ein Polster unter seinen Rücken, sodass Vater auf der Seite liegen blieb. Onkel Seid, der am Fußende des Bettes stehend nichts gesagt hatte, klopfte einmal leicht, fast klanglos aufs Bettgestell, ein Zeichen des Abschieds. Ich war mir nicht sicher, ob Vater ihn überhaupt wahrgenommen hatte. Meine Mutter stand jetzt neben mir und begann zusammen mit Sebastian zu tun, was nötig war. Die Handgriffe waren geübt. Das Einsalben Wunderstellen, das Auswechseln von Kathetern, das Massieren der erschlafften, fast gänzlich verschwundenen Muskeln und auch, was nicht so nötig, aber wichtig war, das Kämmen des Haars und das Streichen mit der Rückseite der Finger über die Wange. Das Abfragen des Wehs. »Hast du Schmerzen?« Vater schloss die Augen und öffnete sie wieder. »In deinem Rücken?« Vater öffnete weit die Augen. »In deinen Beinen?« Vater blinzelte. »Im rechten Bein?« Vater öffnete weit die Augen. »Im linken?« Vater blinzelte. »Im Fuß?« Vater öffnete weit die Augen. »Im Unterschenkel?« Vater öffnete weit die Augen. »Im Knie?« Vater öffnete weit die Augen. »Im Oberschenkel?« Vater blinzelte. »Auf der Rückseite?« Vater öffnete weit die Augen. »Auf der Vorderseite?« Vater blinzelte. »Hier?« Vater öffnete weit die Augen. »Hier?« Vater blinzelte. »Ah«, sagte Mutter, »ich sehe es. Wir cremen es ein. Es ist nichts Schlimmes, keine Wunde. Nur eine Irritation der Haut.« Das hörte ich Mutter noch sagen, als ich aus dem Raum trat.